Ogun McKenna. Ogun und der enträtselte Tod. 6. Annehmen. Ogun wurde wach und er benötigte eine ganze Zeit, um zu verstehen, wo er war. Er saß noch immer auf dem Stuhl neben dem leeren Krankenhausbett im Haus von Gerhard Schwab. Er rührte sich nicht und er genoss einfach nur dieses tiefe Gefühl von Entspannung, verbunden mit dem Gefühl, ganz da zu sein. Ich bin, mehr ist nicht zu tun. Sein ist die einzige Aufgabe und sie hat keine Zeit, keinen Ort. Sie ist immer und sie ist immer jetzt. Annehmen, das war das einzigste Wort, was in seinem Geist auftauchte. Annehmen und akzeptieren. Und dieser Ort, an dem er jetzt saß, hatte damit zu tun. Er musste an den Satz seines Yogameisters denken, den er so oft gehört hatte. Yoga ist das Bemühen, sich anzunehmen. Dieses Annehmen bezog sich auf den eigenen Körper, die eigene Traumfigur und alles, was ist. Und dies war das Geheimnis des Todes von Gerhard Schwab, den er hier enträtseln sollte. An diesem Ort war ein Sterben oder besser ein Übergang in tiefer Annahme und Akzeptanz erfolgt. Ogun öffnete die Augen und sah sich um. War der Fall damit gelöst? Ja und nein, dachte er. Ja, weil es eigentlich nichts weiteres zu tun gab. Nein, weil jetzt enträtselt werden musste, wie Gerhard Schwab an diesen Ort der Annahme gekommen war. Und dies ist ein geistiger Ort und kein körperlicher. Ogun war klar, dass er dies nicht für seine Klientin tun konnte. Gesine musste sich schon selbst an diesen geistigen Ort begeben. Seine Aufgabe konnte nur darin bestehen, ihr die Richtung zu weisen und ihr zu versichern, dass es diesen Ort gab, denn er hatte ihn gerade erfahren. Erst jetzt bemerkte Ogun, dass seine rechte Hand nicht nur die ganze Zeit auf dem Bett gelegen hatte, sondern dass er sie auch in die Decke gekrallt hatte. Fast so, als wenn er eine Hand hielte. Er lockerte den Griff und sagte, »Danke, Bruder. Es war schön, dir geistig die Hand zu schütteln.« Dann stand er lächelnd auf und dachte, es ist immer wieder interessant zu sehen, wie stark unser Geist in die Idee konditioniert ist, ein Körper zu sein. Dies zu beobachten, ohne sich dafür zu verurteilen und auch zu beobachten, welchen Preis diese Idee von uns fordert. Das war Aufgabe der Geistesschulung. Ogun setzte sich in den recht bequemen Schreibtischstuhl, löschte die Schreibtischlampe, lehnte sich zurück und schaute aus der hinteren Fensterfront. Die Nacht war recht hell, offensichtlich war der Mond schon aufgegangen. Es war einer dieser Art Schreibtischstühle, mit denen man ein wenig wippen konnte, und so wippte Ogun langsam hin und her und fragte sich, was als nächstes zu tun war. Es war offensichtlich, dass nochmal ein klärendes Gespräch mit Gesine nötig war. Und gleichzeitig fühlte Ogun einen großen Widerstand dagegen. Er spürte nach, aber er konnte nicht feststellen, worauf sich dieser Widerstand eigentlich genau bezog. Warum fühlte es sich für ihn so unangenehm an, mit Gesine zu sprechen? Wieder verbrachte er eine Weile leise wippend. Wahrscheinlich hatte Gerhard Schwab hier auch des Öfteren so gesessen, dachte Ogun. Dann kam ihm die Idee, einfach den Kurs zu befragen. Er schaltete die Schreibtischlampe an, nahm den Kurs aus dem Rucksack, den er am Schreibtisch abgestellt hatte, schlug ihn auf und begann laut zu lesen. Wenn du dich vor irgendetwas fürchtest, erkennst du dessen Macht an, dich zu verletzen. Denke daran, da, wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Das bedeutet, dass du an das glaubst, was du wertschätzt. Wenn du dich fürchtest, dann schätzt du den falschen Wert. Menschliche Vernunft wird zwangsläufig das Falsche schätzen, und indem alle menschlichen Gedanken mit gleicher Macht ausgestattet werden, zwangsläufig den Frieden zerstören. Bingo, sagte Ogun, ich schätze den falschen Wert. Also, er nahm Papier und einen Kugelschreiber aus seinem Rucksack und begann eine Liste zu schreiben. Erstens, ich investiere offensichtlich in das Bild eines erfolgreichen privaten Ermittlers und möchte nicht mit vagen Gefühlen vor Gesine stehen, sondern mit handfesten Beweisen. Zweitens, offensichtlich sehe ich Gesine schwach und glaube nicht, dass sie in der Lage ist, an den geistigen Ort zu gehen, von dem aus das Handeln von Gerhard Schwab viel verständlicher erschien. Drittens, Gesine erinnert mich mit ihrer buschikosen, übergriffigen Art an meine frühere Lehrerin Frau Beek in der 4. Klasse, der ich es nie recht machen konnte. Hier ist offensichtlich noch eine Vergebungslektion offen. Dann nahm er sich den ersten Punkt der Liste vor und fragte sich laut, ist es wahr, dass ich als erfolgreicher Ermittler glücklicher bin und besser dastehe? Nein, sagte er dann laut zu sich. Die Figur Ogun McKenna ist eine Illusion. Die Rolle dieser Figur, der Ermittler, ist ebenfalls eine Illusion. Warum sollte das Spielen eines erfolgreichen Ermittlers mehr Freude machen als das Spielen einer Rolle eines scheiternden Ermittlers? Es geht um das Spiel, richtig? Also ist dies eine falsche Überzeugung. Ogun tat so, als ob er mit beiden Händen etwas zu einem kleinen Ball zusammendrückte. Und dann warf er ihn mit aller Kraft über seine Schulter. Ich brauche diese Überzeugung nicht mehr, sie ist unwahr. Ogun liebt es einfach, den Körper mit einzubeziehen. Der ganze Vergebungsprozess läuft nicht so sauber und geordnet ab, wie die meisten sich das vorstellen. Es ist ein chaotischer Prozess. Es geht um die Zerstörung der Unwahrheit. Dabei muss man nicht intelligent oder gut aussehen, dachte Ogun. Dann nahm er sich die zweite Überzeugung vor. Zweitens, sagte er laut, bin ich sicher, dass Gesine zu schwach ist, um die Wahrheit zu vertragen? Er ließ diese Überzeugung noch einmal einen Moment auf sich wirken und sagte dann nein. Gesine weiß, wie ich arbeite, und sie hat ausgerechnet mich engagiert. Also will sie sich die Sache gründlich anschauen. Und er dachte an die wunderschöne Kursstelle, wo es heißt, nichts, was die Welt glaubt, ist wahr. Sie ist ein Ort, dessen Sinn und Zweck es ist, ein Zuhause zu sein, wohin diejenigen, die behaupten, dass sie sich selbst nicht erkennen, kommen können, um zu fragen, was sie sind. Gesine musste sich aus ihrem Ei picken, so wie jedes Küken es tut. Er könnte wie die Henne ein bisschen von außen nachhelfen. So konnte dieser Fall vielleicht zur Zufriedenheit aller gelöst werden und der Heilung dienen. Wieder knüllte er einen imaginären Glaubenssatz zusammen und warf ihn sich über die Schulter. Er merkte, wie er so langsam in Fahrt kam, und das gefiel ihm. Laut rief er, ich lasse die Wahrheit dafür herein, dass ich zusammen mit Gesine der heilige Sohn Gottes bin, dem keine Grenzen gesetzt sind. Bleibt noch ein Vergebungsprozess mit Frau Beek und Gesine.
Er lehnte sich im Sessel zurück, schloss die Augen und ging durch den Vergebungsprozess anderen vergeben, den er schon wie automatisch ablaufen lassen konnte. Als er die Augen nach einigen Minuten wieder aufschlug, fühlte er sich frisch und erholt und war bereit zu neuen Taten. Die Zaghaftigkeit war verschwunden und er schaltete sein Handy an, um Gesine anzurufen. Es war zwar schon kurz vor 22 Uhr, aber wenn er sie nicht erreichte, konnte er ihr aufs Band sprechen und für morgen einen Termin machen. »Hallo, wer ist da?« meldete sich Gesine am Telefon. »Ich bin's, Ogun«, sagte er. »Ich bin in der Wohnung von Gerhard Schwab und finde, wir sollten reden. Hast du morgen früh Zeit?« Gesine schien einen Moment zu überlegen, dann sagte sie, »Komm einfach jetzt vorbei. Ich gehe nie so früh ins Bett. Ich koche uns einen Tee und dann können wir reden. Bis gleich.« Sie legte einfach auf. Ogun lachte und sagte, »Verdammt genau wie Frau Beek. Die Lektion wird mir wohl so oft angeboten, bis ich sie in Frieden meistern kann. Also, warum nicht jetzt?« Er schaltete die Lichter aus, schloss die Fenster, schloss ab und legte den Schlüssel zurück unter die Schildkröte. Dann ging er zurück zu seinem Roller. Der alte Mann saß in einem Wintergarten hinterm Haus. Ein blaues Licht schimmerte, so daß Ogun sehen konnte, daß er Fernseh guckte. Ogun klopfte kurz an die Scheibe, und als der Mann nickte, steckte er kurz seinen Kopf zur Tür herein und sagte, »Wollte mich nur verabschieden. Hab alles wieder ausgemacht. Danke fürs Roller aufpassen.« Der Mann nickte freundlich. Der Zigarillo war diesmal aus und hing im linken Mundwinkel. »Hab mein Bestes gegeben«, sagte der Mann. Und Ogun nickte dankbar und sagte, »Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.« »Hau rein«, sagte der Alte und tippte sich an die Schirmmütze. Ogun ging zum Roller und brauste in die Nacht. »Du hattest also dieses friedliche Gefühl«, sagte Gesine. Sie saßen an dem offenen Kamin in Gesines Wohnzimmer. Ogun nippte an seinem heißen Kräutertee und sagte, »Nicht ganz, Gesine, ich sagte, meine fühlende Bewusstheit sagt mir, dass dein Neffe einen sehr friedlichen Übergang hatte, genauso wie er es sich gewünscht hat.« »Wissenschaftlich gesehen ist das kein Beweis«, sagte Gesine. Ihre Stimme hatte einen trotzigen Unterton. Sie trug einen violetten Trainingsanzug und wirkte heute irgendwie weicher, fand Ogun. An den roten Augen bemerkte er, dass sie geweint hatte. »Das ist richtig«, sagte Ogun. »Wissenschaftlich ist dies kein Beweis. Aber spätestens seit der sogenannten Corona-Pandemie solltest du wissen, dass die Wissenschaft nicht immer recht hat und dass sie durchaus dazu neigt, sich missbrauchen zu lassen.« »Das ist längst vorbei«, sagte Gesine, der Ton wurde trotziger. »Nicht ganz«, sagte Ogun. »Meine Frau unterstützt gerade geistig eine Ärztin, die einen Prozess führen muss, da sie angeblich zu viele Maskenbefreiungen ausgestellt hat. Die Anklage lautet auf 3 Jahre Haft und Berufsverbot. Aber lassen wir das. Konzentrieren wir uns auf das Problem, was wir haben. Würdest du mir zustimmen, dass Wissenschaft auf Wahrnehmung beruht? Jeden Messwert oder jede Beobachtung, die ein Wissenschaftler erhebt, ist eine Form der Wahrnehmung, oder?« Gesine überlegte eine Weile und nickte dann. »Ja, ich stimme zu.« »Gut«, sagte Ogun, »dann halten wir fest, dass Wissenschaft nicht mit der Materie beginnt, sondern mit einer Wahrnehmung. Durch Beobachtung können wir feststellen, dass unsere Wahrnehmung bestimmten Gesetzen zu gehorchen scheinen. Wir nennen dies Naturgesetze. Aber eigentlich ist es nur ein Weg, unsere Wahrnehmung zu sortieren und in eine Form zu bringen. Dies können wir am besten formulieren, wenn wir annehmen, dass jenseits unserer Wahrnehmung eine zugrunde liegende Realität existiert, die wir Materie nennen. Dann vergessen wir einfach, dass diese Welt der Materie nur unsere Annahme ist und laufen immer lustig im Kreis herum. Aus einem Arbeitsmodell, was dafür da war, die Interpretation wissenschaftlicher Beobachtungen zu erleichtern, wurde ruckzuck ein Dogma gemacht. Das Dogma einer materiellen Welt außerhalb des Geistes. Über jeder wissenschaftlichen Arbeit müsste also folgende Warnung stehen. Vorsicht, die hier vorgelegte Arbeit geht von der nicht beweisbaren Idee aus, dass es eine Welt außerhalb des Bewusstseins gibt, die wir Materie nennen. Ich bitte, das beim Lesen dieser wissenschaftlichen Arbeit zu berücksichtigen. Nun, lachte Ogun, diesen Warnhinweis wirst du auf keiner wissenschaftlichen Arbeit finden. Er würde sich auch sehr schlecht mit der Idee der Wissenschaft vertragen, im Besitz der Wahrheit zu sein. Aber, Ogun machte eine kurze Pause und sagte dann, außer der empirischen Beobachtung und dem rationalen Denken gibt es selbstverständlich noch eine dritte Art der Wissensgewinnung. Und dies ist die Selbstbeobachtung. Du kannst dich fragen, wer oder was ist denn dieses Selbst, welches Wissenschaft betreibt? Was genau ist dieses Ich Bin, welches ich nicht bestreiten kann, weil es die einzige unbestreitbare Tatsache ist? Ist dieses Ich Bin wirklich auf einen Körper begrenzt? Was ist die Natur dieses Gewahrseins, das ich erlebe und erfahre? All dies sind Fragen, die du dir stellen kannst. Es wurde still und sie schwiegen eine lange Weile. Ogun stand auf und legte einen neuen Scheit aufs Feuer. Dann sagte Ogun, die Wissenschaft ist in sich völlig konsistent, aber sie ist doch völlig unvollständig. Sie ignoriert völlig die Selbstbeobachtung und sie kann dir nichts darüber sagen, was die Natur dessen ist, der weiß, und sie kennt nicht den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis. Wahrheit beruht aber nicht auf Wahrnehmung, sondern auf Erkenntnis. Wieder schwiegen sie eine Weile. Dann nahm Ogun den Kurs aus seinem Rucksack, schlug ihn auf und las vor. Wahrnehmung ist keine Eigenschaft Gottes. Sein ist das Reich der Erkenntnis. Doch hat er den Heiligen Geist als Mittler zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis erschaffen. Ohne dieses Bindeglied zu Gott hätte die Wahrnehmung die Erkenntnis für immer in deinem Geist ersetzt. Mit diesem Bindeglied zu Gott wird die Wahrnehmung so verändert und geläutert, dass sie zur Erkenntnis führt. Das ist ihre Funktion, so wie der Heilige Geist sie sieht. Dann klappte er das Buch zu und sagte, dies ist die Beschreibung eines Prozesses, die Gerhard durchlaufen hat. In der Selbstbeobachtung richtet sich das Subjekt der Wahrnehmung direkt auf das Bewusstsein selber. Wer oder was ist dieses Bewusstsein, in dem ich wahrnehme? In diesem Prozess gibt es am Anfang ein Bewusstsein und einen Beobachter. Aber diesen Prozess wird nur einer überleben. Dieses eine nennen wir in unserer Kultur Gott. Das, was der Text hier den Heiligen Geist nennt, ist unsere Erinnerung an Gott. Diese Erinnerung wird uns zurückführen, wenn wir dies zulassen. Bei diesem Prozess des Erinnerns geht es darum, unsere ganzen Abwehrmechanismen zu durchschauen, die wir selber errichtet haben. Und es ist allein unser Wunsch nach einer getrennten Erfahrung, der diese Abwehrmechanismen aufrechterhält. Gesine schaute ihn an und sagte, »Gib mir ein einfaches Beispiel.« »Okay«, sagte Ogun, »du hast an den Weihnachtsmann geglaubt.« »Wer hat bei euch den Weihnachtsmann gespielt?« Gesine überlegte eine Weile und sagte dann: »Der alte Siegmund von gegenüber. Er klopfte am Heiligabend an, hatte sich verkleidet und die Stimme verstellt.« »Gut«, sagte Ogun, »stellen wir uns vor, du bist 7 oder 8 Jahre alt. Du hast dich schon etwas länger auf die Idee eingelassen, dass dies alles falscher Zauber sein könnte. Du bist einfach diesem mulmigen und neugierigen Gefühl gefolgt, dass hier irgendetwas nicht ganz stimmt und du eventuell belogen wirst. Es ist wieder Heiligabend. Aber diesmal nimmst du dir vor, der Sache auf den Grund zu gehen, koste es, was es wolle. Dein Wunsch nach Wahrheit ist so mächtig geworden, dass er nicht mehr zu unterdrücken ist.« Und wieder klopft es abends an der Tür und der Weihnachtsmann erscheint. »Du sagst dein Gedicht auf, aber du bist nur halb bei der Sache. Deine Augen sind überall. Dein Sehen ist nicht mehr getäuscht durch Wünsche nach kleinen Geschenken. Dein Geist will die Wahrheit wissen. Du beobachtest mit dieser geläuterten Wahrnehmung alles, was um dich herum geschieht. Dein Blick fällt auf die Schuhe des Weihnachtsmannes. Und jetzt siehst du es. Es sind die gleichen Schuhe, die Siegmund heute Morgen anhatte, als er Papa beim Aufbauen des Weihnachtsbaums geholfen hatte. Und jetzt schlägt der Blitz der Erkenntnis ein. In einem Sekundenbruchteil weißt du, erkennst du, unwiderruflich, der Weihnachtsmann war immer Siegmund. Und du hast nur an den Weihnachtsmann geglaubt, weil dir kleine Geschenke versprochen wurden. Erst als dein Wunsch nach Wahrheit größer war, als dein Wunsch nach kleinen Gaben, war Platz in deinem Geist für die Erkenntnis der Wahrheit. Niemand kann scheitern, der wirklich darum bittet, die Wahrheit zu erreichen. Du weißt jetzt ganz sicher, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Du kannst das Spiel weiterspielen. Aber ab jetzt ist es für dich ein Spiel. Die Erkenntnis konnte erst geschehen, als deine Wahrnehmung geläutert war durch deinen ehrlichen Wunsch nach Wahrheit. Und mit dieser geläuterten Wahrnehmung sahst du Siegmunds Schuhe. Das ist der Weg, den Gerhard gegangen ist. Und wenn du seinen friedlichen Tod enträtseln willst, musst du den gleichen Weg gehen, Gesine. Gerhard und du haben sich entfremdet, wie du es nennst, weil du weiter an den Weihnachtsmann glauben wolltest und er nicht. Gesine stand langsam auf und sagte: »Scheiße, ich muss ins Bett.« Ogun nickte und sagte: »Ja, es ist scheiße, aber es ist nicht schlimm.« Dann nahm er sie in den Arm und sie blieben eine Weile so stehen. »Ich komme morgen 9 Uhr zum Frühstück«, sagte Ogun dann. »Dann sehen wir weiter.« Gesine nickte und ging ins Bett. Ogun schloss die Glastür vor dem Kamin, spülte die Tassen und löschte das Licht.